Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu Walter Eule, dem NABU-Projekt-Podcast. Mein Name ist Viktoria und ich unterhalte mich hier mit Expertinnen und Experten aus der NABU-Welt, um etwas mehr über ihre vielfältige und spannende Arbeit zu erfahren. Hallo, herzlich willkommen zur Walter Eule, dem NABU-Projekt-Podcast. Ich freue mich, dass wir heute wieder eine besondere Folge haben, weil wir mal wieder zusammen in einem Raum sitzen mit meinen Gästen. Das passiert ja leider nicht allzu häufig. Ich freue mich, dass wir heute diese besondere Folge aufnehmen, und zwar zum Thema Schneeleoparden. Und bevor ich viel mehr sage, würde ich mich freuen, wenn meine Gäste kurz einmal Hallo sagen und sich kurz vorstellen.
Ja, guten Tag von mir. Mein Name ist Joshua Schlüter, und ich bin in unserem Team Asien internationaler Artenschutzreferent mit dem Fokus auf die Hochgebirgsregion Zentralasiens. Also ich kümmere mich bei uns im Team primär um die Artenschutzthemen in der Region.
Schönen guten Morgen, schönen Tag für einigen. Ich bin internationaler Schneeleo-Referent bei der NABU, arbeite seit 2 Jahren für die NABU und kümmere mich um alle Schneeleoparden weltweit für NABU.
Würdest du noch deinen Namen verraten?
Mein Name ist Khalil Karimov.
Sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr Zeit gefunden habt und wir heute ein bisschen in die Ferne schweifen können, zumindest mit den Ohren. Ihr habt ja so ein bisschen schon beschrieben, was eure Aufgaben sind. Könnt ihr vielleicht die Hörerinnen noch etwas mehr mit reinnehmen? Was macht ihr eigentlich ganz genau? Wie sieht vielleicht so ein bisschen euer NABU-Alltag aus?
Ja, dann fange ich einfach mal an. Also ich glaube, wie viele bei uns beim NABU, aber auch natürlich auch im internationalen Bereich, ist der NABU-Alltag gestaltet sich sehr unterschiedlich, würde ich sagen, von Kommunikation und Koordination mit unseren lokalen Partnern in den internationalen Projekten vor Ort, über Konferenzen, Webinare ist eigentlich irgendwie alles dabei, dass unsere Projekte vor Ort halt vernünftig umgesetzt werden. Ab und zu geht es auch mal auf Dienstreise in die Region, aber das ist dann kein normaler Alltag, würde ich sagen.
Ja, auch von mir. Also ich spezifisch würde ich so sagen, dass NABU als eine größte Umweltschutzorganisation Deutschlands schützt nicht nur die Lebensräume und Tierarten in Deutschland, sondern engagiert sich seit vielen Jahren auch im Ausland. Und da, wo ich arbeite, das ist die Region Hochgebirgen Zentralasiens, wo der Schneeleopard vorkommt. Und Schneeleopard, das ist so eine, sagen wir so, Regenschirmart, dadurch wir auch viele andere Arten schützen können. Und das ist genau quasi meine Aufgaben, wo ich schaue jetzt, wie wir jetzt durch Schneeleopardenschutz können die riesigen Lebensräume in Zentralasien, in Hochgebirgen zu schützen.
Für einige Hörerinnen und Hörer oder für manche unserer Interessenten ist es vielleicht merkwürdig, wir heißen ja NABU, Naturschutzbund Deutschland, und dann ist es für manche ganz verwunderlich, dass wir ja auch internationale Projekte haben. Vielleicht ein kleiner Exkurs. Könnt ihr verraten oder wisst ihr, wie lange wir schon uns für den Schneeleoparden engagieren?
Ja, also internationale Arbeit macht so gesehen der NABU schon immer, wenn man ganz ehrlich ist. Also unsere Gründerin Lina Hähnle hat sich schon Anfang des 20. Jahrhunderts für den Schutz von Paradiesvögeln eingesetzt. Genau, aber deutlich intensiver im internationalen Bereich, also nicht nur in Zentralasien, wo Khalil und ich unterwegs sind, engagiert sich der NABU so seit, ich glaube, 30 Jahren in internationalen Projekten. Zum Schneeleoparden haben wir dann in den 90er Jahren angefangen.
Wir möchten jetzt natürlich sehr viel mehr auch über das Tier selbst erfahren, über den Schneeleoparden. Vielleicht kennen einige Hörerinnen und Hörer auch den Beinamen oder genau, den Spitznamen Geist der Berge, was er so ein bisschen dadurch verliehen bekommen hat. Er ist nicht so ganz einfach zu finden. Er macht sich ein wenig rar. Für Menschen oder Hörerinnen und Hörer, die noch keinen Kontakt mit, also die noch nie einen zum Beispiel despektierlich auf dem Bildschirm gesehen haben, würdet ihr die Art einmal beschreiben?
Vielleicht erstmal zum Kontext. Also wir sagen ja, haben jetzt schon zweimal gesagt, irgendwie Zentralasien. Das ist natürlich so ein geografischer Begriff, mit dem vielleicht nicht jeder was anfangen kann. Und der ist auch, glaube ich, ein bisschen schwierig zu definieren. Also die Schneeleoparden kommen in den Hochgebirgen Zentralasiens natürlich vor. Darunter fällt dann Kirgisistan, Tadschikistan als Beispielländer, wo wir auch aktiv sind, aber auch natürlich auf dem indischen Subkontinent im Himalaya. zum Beispiel auch in anderen Gebirgen wie dem Tien Shan in Kirgisistan oder in Pamir. Und Schneeleoparden, so Pi mal Daumen, würde ich sagen, halten sich in Höhen von 2700 Metern bis 5500 Metern auf. Es gibt natürlich auch da Ausnahmen. Genau, und in diesen Höhen haben wir natürlich kaum Vegetation. Es ist sehr steil, wir haben viel Geröll, viel Felsen. Und genau da hält sich der Schneeleopard auf ist dann super getarnt, wo du gerade gesagt hattest, schwer zu sehen. Schneeleopard hat so ein hellgraues bis cremefarbenes Fell, würde ich sagen, mit so dunklen Rosetten. Also der ist wirklich extrem schwer zu erkennen, was ihm natürlich auch bei der Jagd hilft. Und apropos Jagd, vielleicht noch dazu, natürlich in den Regionen ist es sehr kalt, Schneeleopard hat ein dickeres Fell, einen dicken, langen, wuschigen Schwanz, der zur Balance dient, halten bei der Jagd. Und ansonsten kann man auch sagen, er hat relativ zum Körper gesehen sehr große Pfoten, die dann auch dazu dienen, quasi eingesetzt werden wie so als Schneeschuhe.
Genau, wir verweisen auch sehr gerne auf unser Artenprofil auf nabu.de, alle Infos dazu in der Infobox. Da können Sie noch mehr über die Hard Facts zum Schneeleoparden erfahren. Wir engagieren uns ja, oder ihr schützt, eure Arbeit ist ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern es gibt ja einen Grund, warum wir uns so stark für den Schneeleoparden engagieren, warum dessen Schutz so wichtig ist, beziehungsweise was eure Arbeit notwendig macht. Was gefährdet den Schneeleoparden oder was bedroht ihn denn?
Sehr interessante Frage. Hochkomplex, und ich möchte das wahrscheinlich ein bisschen vereinfachen, weil das ist wirklich sehr akademisches Denken, glaube ich, hier wird benötigt. Und hier ist auch wahrscheinlich zwei Seiten zu besprechen. Eine ist die rein fachliche ökologische Seite, andere ist die ethische Seite. Ja, und als Ökologe, als Wildbiologe würde ich sagen, Schneeleopard natürlich macht sehr viel, es spielt eine sehr wichtige Rolle in den Ökosystemen, bei denen sie die Balance in den Ökosystemen halten, zum Beispiel bei Kontrolle der Beutetieren auf die Weiden. Ja, das zum Beispiel als einfaches Beispiel würde ich euch geben. Zum Beispiel Schneeleopard frisst sehr gerne die Wildschafen. Und wenn der Schneeleopard nicht da wäre, dann die wilde Schafen würden sie sich nicht bewegen. Sie werden nicht mehr sportlich sein. Sie werden auf einer Weide stehen, bis zu Ende Gras fressen und dadurch die Weide kaputt machen. Ja, und das bekommt die Erosion und die Weide wird einfach in die Zeit komplett verloren gehen. Der Schneeleopard, die ganzen Beutetiere sind sehr sportlich, sie bleiben nicht lange auf einer Weide. Das heißt, das ist ein natürlicher Schäfer, der die Wildschafen von einer Weide zur anderen Weide treibt und dadurch die gesunde Weiden sozusagen schafft. Als Wildbiologe sage ich das. Aber es gibt immer die anderen Seiten. Ich finde das auch sehr wichtig, das zu sagen. Ethische Seiten. Ohne Schneeleopard könnte vielleicht auch gehen. Genauso wie ohne Bären in Deutschland. Das geht seit 200 Jahren. Ja. Aber es gibt auch die ethische Fragen, ob wir als Menschen wollen in einem Planet leben, wo keine wilde Tiere mehr gibt. Wollen wir das oder nicht? Als Naturschützer sage ich, ich möchte das nicht. Ich möchte einen Planet haben, wo auch ich wilde Tiere habe und mit denen zusammenleben könne. Und das ist halt eine Art von die Antwort für die Frage, was ist die Bedrohung? Also das heißt Mensch. Und die Globalisierung. Durch die Globalisierung, durch die ganze wirtschaftliche Interessen von Menschen werden sehr viel geändert für die Schneeleopardenschutz. Zum Beispiel wird hier immer mehr Landwirtschaft produziert. Landwirtschaftliche Tiere werden auf die Weiden gebracht. Viel mehr Bergbau wird durchgeführt. Viel mehr Straßen werden gebaut. Viel mehr Häuser. Und das heißt, viele Lebensräume von Schneeleopard werden auch besetzt. So, und warum ist es für NABU ist sehr wichtig, das zu sensibilisieren und sich in Schneeleopardenschutz zu engagieren, ist, dass es eine zweite Chance. Wenn man bei sich schon große Karnivoren wie Bären zum Beispiel oder Wölfe auch verloren hat, dann ist es da noch dort, gibt es eine Chance. Ja, und durch den eigenen Fehler, den man hier gemacht hat, kann man da von Ort ein bisschen unterstützen, damit man die gleichen Fehler nicht macht. Weil Mensch ist überall, ist gleich. Alle wollen ein besseres Leben, alle wollen leichtes Leben, alle wollen keine Schwierigkeiten haben oder keine Schaden haben. Und die wilde Tiere wie Schneeleopard, der macht Schaden. Und das wäre für Mensch, meine ich, ja. Und man muss damit leben. Und das ist das Teil unseres Lebens. So. Dann natürlich gibt es andere Bedrohungen wie Klimawandel und Wilderei und Krankheiten, aber wie weit soll ich denn in die Tiefe gehen, das überweise ich noch nicht auf diesem Call, auf diesem Podcast, aber wir schauen, was... Wo.
Genau, du hast ja schon ganz viele zahlreiche Bedrohungen beschrieben, sicher haben wir noch eine vergessen. Was tut denn der NABU zum Schutz des Schneeleopardens? Also wie kann man einzelnen Bedrohungen entgegentreten?
Ja, Hauptsache ist, wir müssen mit einheimischen Menschen arbeiten und so eng wie möglich und die deren Perspektiven zu verstehen. Wo gibt es die Schwierigkeiten, dass sie nicht mit zum Beispiel Schneeleoparden leben können? Ja, was können wir tun, damit der Konflikt zwischen Menschen und wilden Tieren von Ort entweder nicht passiert oder reduziert wird? Können wir unsere Wirtschaft so einstellen, damit es nicht so schädlich für die wilden Tiere wird? Und das ist alles, was wir als NABU versuchen, von Ort mit einheimischer Bevölkerung, mit einheimischen Regierungen, mit Geldgeberorganisationen zusammen durchzuführen.
Vielleicht ist es dem einen oder der anderen auch bekannt. Der NABU hat ja ein Reha-Zentrum in Kirgisistan, wo, ob es ein Erholungsort für Schneeleoparden ist, wie Reha-Zentren für Menschen, das können wir ja vielleicht gleich ein bisschen erläutern. Könnt ihr ein bisschen mehr was zum Reha-Zentrum selber sagen? Also was passiert da genau? Was ist, ja, wenn man so will, der Auftrag vom Reha-Zentrum?
Wir finden das als wichtigste Umweltbildungszentrum für Schneeleopardenschutz. Das ist eine Möglichkeit für die Menschen, die sehr nah von Natur sind, sich besser kennenzulernen mit der Natur, mit Schneeleoparden, mit seinen Problemen. Das heißt zum Beispiel, wir bieten die Führungen für die Studenten, für die Wissenschaftler aus der Hauptstadt, dahin zu gehen und zu schauen und Schneeleopard zu lernen, wie der Schneeleopard lebt und was er frisst, welche Probleme hat der Schneeleopard. Und dadurch bauen wir bei der Bevölkerung ein bewusstes Umgehen mit Schneeleoparden. Und als Erfolge natürlich, das ist nicht so, wie gesagt, systematisch noch vielleicht gesammelt, aber die Tendenz ist sicherlich da, dass immer mehr und mehr Menschen werden sich für die Schneeleoparden einsetzen wollen. Allein auch mit Wörtern, vielleicht nicht noch mit bei Doing, sondern auch bei Wörtern. Sie schreiben uns, sie wollen auch uns unterstützen. Die sozialen Medien würden sagen, es ist wichtig. Und das ist auch eine Art von sozusagen Schutzmaßnahmen, dass die Menschen erstmal verstehen das Problem und sich nicht mindestens gegen zu kämpfen. Ja. Und dieses Reha-Zentrum in dem Sinne überfüllt diese wichtige Rolle. Und die zweite ist natürlich, dass ab und zu da kommen Schneeleoparden oder andere Tierarten, die verletzt sind vielleicht oder krank sind oder alt sind. Ja. Einige werden dann erfolgreich rehabilitiert und wieder in die Natur ausgebildet. Einige bleiben dort bis zu Ende. Aber das ist genau wie überall auch bei Menschen passiert manchmal, dass das Mensch geht in die Pensionhaus und dann bleibt dort und wir kommen alle und alle gehen alle. Die Welt ist begrenzt für alle.
Tiere- und Menschenvergleich ist ja manchmal ein bisschen schwierig, aber es hilft vielleicht so ein bisschen zu verstehen, was der Auftrag von diesem Reha-Zentrum ist. Genau, jeder, der schon mal in Reha war, kann das vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen. Nur, dass wir noch Umweltbildung natürlich da machen, das passiert in der menschlichen Reha seltener. Vielleicht haben in dem Kontext der oder die ein andere schon mal was von der Rupa Bars gehört. Kannst du erklären, was die genau machen?
Naja, Gruppe Bars, das ist ein Instrument von uns, die hilft bei der Anti-Wilderei-Maßnahmen. Wilderei ist ein maßgebliches Problem in Zentralasien und in Kirgisistan. Natürlich versuchen wir zu demonstrieren, dass Anti-Wilderei-Maßnahmen essentiell sind. Und das ist sehr erfolgreich, weil sie sind schon seit mehreren Jahren zusammen eng, arbeiten auch mit staatlichen sozusagen Rangers und bekämpfen Wilderei. Was sie machen natürlich, sie gehen auf dem Feld und sie haben ihre spezielle Routen, wo sie ab und zu zum Überwachen gehen. Und viele Dorfbevölkerung heutzutage wissen schon, okay, ja, gibt es Gruppe Bars und es ist sehr gefährlich, wieso nicht wildern? Ja, und deswegen die Wilderer dann haben auch Angst und werden dann nicht mehr wildern. Das ist eine von meiner Meinung nach die wichtigsten Sachen, was die Gruppe Bars tut, also Bekämpfung der Wilderei.
Schon einmal einen echten Schneeleoparden gesehen? Nein, das ist nicht nur schwer wegen seiner zurückgezogenen Lebensweise in den Hochgebirgen Zentralasiens, sondern auch wegen zahlreicher Bedrohungen. Vom Klimawandel, der seinen Lebensraum verändert, bis hin zur verbotenen Wilderei. Es reicht nicht darauf zu hoffen, dass die letzten Schneeleoparden überleben werden. Helfen Sie uns, dieses beeindruckende Tier zu schützen und werden Sie Patin. Alle Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie in der Infobox oder Beschreibung dieses Podcasts. Du hast ja gerade schon beschrieben, ganz am Anfang, wir waren gerade örtlich in Kirgisistan, aber der Schneeleopard, der ist etwas internationaler unterwegs, der wohnt ja auch in anderen Staaten. Wenn ich mich nicht ganz irre, dann sind wir auch in weiteren Ländern auf jeden Fall ja aktiv. Und in den Ländern, also wir haben nicht überall ein Reha-Zentrum, sondern die unsere Schutzmaßnahmen unterscheiden sich ja von den Projektländern manchmal ein bisschen mehr. Kannst du Beispiele geben, wie in anderen Projektländern sich die Schwerpunkte geben oder verschieben?
Ja, natürlich sehr gerne. Also wie Khalil und auch du jetzt hier schon angemerkt haben, also unser Fokus ist natürlich Kirgisistan. Da haben wir unsere eigene Filiale und das Reha-Zentrum. Und so eine eigene Filiale ermöglicht natürlich wirklich Maßnahmen, die breit gestreut sind, ob es Umweltbildung ist oder ob es diese Gruppe Basis, die sehr wichtige Arbeit macht. In anderen Ländern haben wir keine Filiale. Das heißt, wir arbeiten da vor Ort mit anderen lokalen Partnern. Das sind in der Regel NGOs, die in diesen Ländern aktiv sind. Und einmal als Beispiel, um euch da irgendwie mitzunehmen, was wir da machen. In Nepal ist unser zum Beispiel, haben wir auch ein Projekt und da ist auch der Fokus ganz klar auf die Reduzierung von Mensch-Wildtier-Konflikten. Man muss sich das einfach nur vorstellen, also unsere Projektregion, das Nah- und Fu-Tal, da sind die Dörfer, liegen auf 4000 Meter. Die Menschen haben nicht viel, leben von ihren Tieren und wenn dann natürlich ein Schneeleopard kommt und dann ein Nutztier tötet, ist das ein Riesenkonflikt auch für diese Menschen. Und da sind wir dann dabei, diesen Konflikt zu entschärfen mit strukturierten Maßnahmen und wirklich gezielten Maßnahmen, zum Beispiel der Bau von schneeleopardensicheren Stellen. Also dass es gar nicht mehr dazu kommt, dass die Schneeleoparden überhaupt Nutztiere reißen. Zusätzlich haben wir zum Beispiel ein Kompensationssystem entwickelt, weil dann ist einfach ein bisschen mehr Verständnis dann von den lokalen Bevölkerung da, wenn sie wissen, okay, ich werde kompensiert, wenn ob es ein Schaf, ein Ziege, ein Yak in dem Fall ist, getötet wird. Das Problem ist nur, das Tal ist so abgeschieden und es gibt Kompensation vom Verwaltungsbüro, vom Nationalpark, ist 2 Tage entfernt. Und da ist manchmal die Kompensation, die man bekommt, ist geringer als der Aufwand, den man hat, um 2 Tage dahin zu laufen. Hat natürlich niemand gemacht. So, und dann haben wir mit unserem Partner vor Ort eine App entwickelt, worüber diese Kompensation einfach erleichtert wird, weil das halt in der lokalen Community bleibt. Also das wird quasi zusammen entschieden. Diese App ermöglicht das dann auch, weil das dann natürlich diese Angriffe dokumentiert werden können. Und auch mit dieser App wird zum Beispiel eine Funktion, dass wir halt Schneeleopardensichtungen auch oder Fußspuren etc. aufnehmen können, wodurch wir sogenannte Konflikt-Hotspots identifizieren können. Und mit dieser Identifizierung können wir halt Managementmaßnahmen ergreifen, die dann wieder dazu führen, dass der Konflikt reduziert wird. Also ein schönes Citizen Science Projekt, wo die lokale Gemeinschaft halt aktiv dabei mithilft, die Schneeleoparden zu schützen, aber natürlich auch halt ihre Einkommensquellen. Genau, das ist zum Beispiel in Nepal, was wir machen, in Pakistan ähnlich, da haben wir nur noch keine App umgesetzt, aber Schneeleopardensichere Stelle ist auch, ja, auch eine Maßnahme, die wir zum Beispiel da vor Ort umsetzen.
Wir zoomen weiter raus und jetzt ist es vielleicht so ein bisschen über den Daumen gepeilt eine Frage, wenn man den Bestand des Schneeleopards global betrachten würde, wie geht's der Art aktuell? Also geht's der eher gut oder eher schlecht, wenn man sehr provokativ mit diesen beiden Polen arbeitet? Und wie hat sie sich vielleicht in den letzten Jahrzehnten entwickelt?
Sehr gute Frage, auch sehr komplex. Pauschal kann man hier nicht antworten. Ja. Absolut nicht, weil es gibt so viele verschiedene Meinungen. Alle sind wissenschaftlich sozusagen fundiert, aber halt haben trotzdem verschiedene Meinungen. Man kann es nur einfach so sagen, dass es gibt bestimmte Regionen, Orte oder vielleicht Länder, wo die Schneeleoparden zeigen eine Tendenz, dass in denen besser geht. Und es gibt genauso die Länder, oder vielleicht kann man sagen, sogar nicht Länder, sondern Regionen, wo die Tendenz ist eher fragwürdig. So. Es gibt kleineren zum Beispiel Studien in verschiedenen Schutzgebieten. Da kann man schon viel genauer sagen, weil auf die kleinen Ebenen kann man immer viel besser die Population zu erheben und dann halt dadurch auch sozusagen eine Prognose zu sagen, wie oder eine Dynamik von der Population zu betrachten. Wie gesagt, in dem Land wie in einigen Ländern geht es besser und anderen nicht so. In Kirgisistan, da wo wir schon seit Jahren arbeiten, es ist eine leichte Tendenz zu verbessern. für die Verbesserung, aber ob wir wissen nicht, ob das wirklich genau ist wegen unserer Maßnahmen oder vielleicht, weil unsere Methoden, die wir zu Schnellleopard-Monitoring heutzutage nutzen, viel besser sind, viel effektiver sind, zum Beispiel Kamerafallen, die man zum Beispiel vor 20 Jahren nicht genug hätte oder kaum hätte oder hätte keine Möglichkeit, so oft die im Feld zu stellen. Heute, dank auch uns, gibt es Möglichkeiten, die Schnellleoparden intensiver zu erforschen. Ja. In Tadschikistan, das zeigt auch die gleiche Tendenz, so dass anscheinend Tieren vielleicht besser geht, als man gedacht hat. Und die gleiche Tendenz in vielen anderen auch Ländern. Aber wieder, es ist unklar, warum ist es ganz genau. Man vermutet, die globale Schnellleopardenpopulation ist ungefähr bei 7000 Schnellleoparden. Aber das ist die Vermutung, die ungefähr vor 10 Jahren alt sind. Und sie beziehen sich noch auf die Daten, die noch 10 Jahre alt sind. Und in diesem Jahr sollte eigentlich die neue IUCN, sozusagen globale Populationserhebung von Schnellleoparden, veröffentlicht werden. Und dann vielleicht werden sie dort ein bisschen genauer oder ein bisschen aktualisierte Zahlen veröffentlicht.
Vielen Dank, dass du auch so ehrlich das gemischte Bild gegeben hast. Also man kann es natürlich nicht ganz eindeutig sagen. Und es war ja jetzt auch eine sehr weit gefasste Frage, wo es jetzt nicht unbedingt eine Antwort drauf gibt. Wir sind ja auch gut vernetzt mit anderen Projekten und Organisationen, die sich auch zum Schutz des Schneeleopardens einsetzen, sich darum kümmern. Und mit denen zusammen, ihr könnt mich da gerne korrigieren, vergeben wir ja den Preis, den Schneeleopardenpreis. Und die diesjährige Gewinnerin ist ja eine ganz spannende Aktivistin. Warum haben wir sie ausgezeichnet? Wie setzt sie sich für den Schutz des Schneeleopardens ein?
Ja, Chiring Lamu Lama hat uns allen sehr, sehr stark eigentlich inspiriert, als wir ihre Antrag gesehen haben. Das ist alleine eine Frau, die aus ganz wilden Regionen Nepals kommt und aus einer ganz armen Familie kommt. Und hat ganz schwere Lebensbedingungen. Trotzdessen hat sie diese Liebe zu der Natur nicht verloren. Und das ist heutzutage im modernen Leben ist ein größeres Problem. Dass Menschen sind nicht bereit, schwieriges Leben zu haben oder widmen sich und ein schwieriges Leben zu haben, um den Naturschutz zu profitieren. Alle wollen gutes Leben, alle wollen leichtes Leben heutzutage zu haben. Und die Chiring, das ist ein Beispiel, dass um die Natur zu schützen, um die Schnellleoparden zu schützen, manchmal sollte man auch aus der Komfortzone rauszugehen. Zum Beispiel 20 Tage keine heiße Dusche haben und schlafen irgendwo in Hütte und so weiter und so fort mit 20 stinkenden Männern zum Beispiel. Das ist, was Chiring Lamu Lamu heutzutage macht. Und man braucht solche Menschen überall für den Schnellleopardenschutz, weil das ist eine sehr schwierige Region, Hochgebirgen, kein Luxus vorhanden dort. Und diese Frau für mich ist wirklich ein Held und das ist das gleiche auch für Joshua und für alle. Und wir konnten uns einfach nicht glauben, dass es solche Menschen noch gibt in modernen Zeiten. Wir dachten, das ist als erste Möglichkeit, würde sie gleich nach Deutschland kommen, umziehen und hier in Berlin schön leben. Aber nein, sie will da bei sich dort im Dörfern Schnellleopardenschutz.
Ja, dazu kann man nur noch sagen, also Chiring war auch bei ihr quasi im Dorf und in der Umgebung auch die erste, die sich überhaupt für den Schneeleopardenschutz eingesetzt hat. Und ich glaube, so eine, wenn man dann das Wort, was du auch genommen hast, Aktivistin, die dann damit, mit dem wir damit angefangen hat, gerade also so eine Graswurzelbewegung irgendwie zu starten, wo sich sonst niemand dafür irgendwie so interessiert hat oder beziehungsweise gekümmert, interessiert vielleicht schon. Ich finde, das ist dann auch einfach irgendwie würdig, das dann irgendwie zu belohnen.
Also ich finde es einfach eine sehr inspirierende Persönlichkeit. Wie man immer sagt, da kann man sich eine Scheibe von abschneiden. Vielleicht findet der oder die ein andere auch Inspiration, seinen eigenen Umweltschutz und Aktivismus voranzutreiben. Wir können davon auf jeden Fall sehr viel mehr gebrauchen. Wir haben ja jetzt in verschiedene Regionen schon unseren Blick geworfen, die Maßnahmen, die der NABU ergreift zum Schutz des Schneeleopardens. Und wir möchten natürlich jetzt auch ein paar gute Nachrichten verteilen oder vielleicht ein paar Erfolge teilen, die wir in den letzten Jahren, wir haben ja gerade schon gehört, seit den 90er Jahren, seit 30 Jahren quasi, setzt sich der NABU für den Schneeleoparden ein. Und da ist eine Menge auf unserer Erfolgsseite, glaube ich. Aber könnt ihr vielleicht ein, zwei oder auch drei Beispiele für ganz schöne Erfolge aus dem Schneeleopardenschutz geben?
Wir haben im letzten Jahr 25 haben wir uns stark beim GSLAP-Programm engagiert als NABU. Also das GSLAP-Programm, wer es nicht weiß, das ist quasi ein Network, wo alle Staaten, in denen Schneeleoparden vorkommen, zusammenkommen und dann Maßnahmen entwickeln oder halt auch Schutzmaßnahmen für den Schneeleoparden halt besprechen. Also es ist eher ein politisches Organ, muss man sagen, wo man natürlich aber als Naturschützer auch dabei ist und dann involviert ist, weil wie häufig es so ist, Naturschutz macht an Grenzen nicht Halt. Und da hat sich der NABU, also wir, uns sehr stark engagiert und im Zuge dessen konnten wir viele Expertinnen zusammenholen und haben eine erste Konsortiumssitzung oder Konsultationssitzung für die Populationserhebung der Schneeleoparden in Tadschikistan gestartet. Genau, das ist dementsprechend schon als Erfolg zu werten, auch wenn das erstmal diese Erhebung in den Kinderschuhen steckt und sehr viel Organisatorisches damit verbunden ist, weil Tadschikistan für die globale Population ein sehr wichtiger Rückzugsort zu sein scheint, außerdem als Korridor dient für verschiedene Populationen und man nicht genau weiß, wie viele wir da haben. Und das ist natürlich, wenn man Maßnahmen umsetzen möchte, ist die Basis natürlich immer ganz wichtig, wie viele haben wir denn überhaupt vor Ort. Genau, da haben wir die ersten Schritte gemacht und sind da relativ positiv gestimmt, dass das auch erfolgreich weitergeführt wird. Und über die Weihnachtsfeiertage waren wir auch ein bisschen, beziehungsweise haben wir eine Nachricht reinbekommen, kurz nach Weihnachten war es vor Neujahr, wo wir vorhin über das Reha-Zentrum gesprochen haben. Und unsere Gruppe Bas wurde angerufen, ein Vorfall in einem kirgisischen Dorf, wo ein Schneeleopard in einen Stall eingebrochen ist. Und genau, dieser Schneeleopard ist jetzt bei uns im Reha-Zentrum. Also wir haben ganz, ganz frisch einen neuen Bewohner vor Ort. Und das ist in dem Fall positiv zu bewerten, weil in der Vergangenheit bei solchen Vorfällen wurde das Tier häufig einfach getötet. Und natürlich, dass dann die Dorfbewohner vor Ort dann quasi den NABU, unser Mitarbeiter vor Ort, angerufen haben, zeigt einfach, dass sich unsere Umweltbildungsmaßnahmen, die wir vor Ort in Kirgisistan umsetzen, dass die so langsam ihre Früchte tragen. Einfach. Also die Bevölkerung hat Vertrauen in unsere Mitarbeiter, die angerufen, dass sich darum gekümmert wird und wie gesagt, das Tier wird dann nicht einfach abgeschossen. Das kann man so gesehen auch, wie ich finde, als Erfolg durchaus sehen.
Ich möchte das gar nicht so kleinreden. Ich finde, das ist ein sehr großer Erfolg, weil das Menschen ihr Denken ändern. Das ist ja ein wahnsinniger Prozess und das klingt doch nach einem sehr schönen Erfolg. Vielen, vielen Dank. Wir kommen jetzt quasi schon zum letzten Teil oder zum Ende des Podcasts. Aber wir möchten weiterhin auf der Positivseite bleiben. Jeder, der oder jede, die sich mit Umweltschutz in ihrer Freizeit beschäftigt, ihr macht es ja sogar beruflich, der hat ja manchmal mit schwierigem Fahrwasser zu tun. Also es ist nicht jeder Tag beinhaltet so gute Nachrichten, wie wir sie gerade gehabt haben. Und man muss sich auch manchmal die positiven Sachen im Leben rauspicken. Was würdet ihr sagen oder was würdest du sagen, ist dein das Schönste an deiner Arbeit, was begeistert dich am meisten?
Ja, das ist, es gibt zum Glück noch sehr vieles, was mir begeistert. Einen, dass wir immer noch die Möglichkeit haben, Schneeleoparden zu schützen. Wie gesagt, es ist eine bedrohte Art, aber gibt uns immer noch die Hoffnung. Und das ist wirklich hochspannend, sich im Schneeleopardenschutz zu engagieren. Versuchen, diese Art für die zukünftigen Generationen zu retten, dass die zukünftigen Generationen die auch sehen können und so. Gleichzeitig, was mich auch sehr viel Freude bringt, insbesondere hier bei der NABU, dass ich so viele hochmotivierte Leute sehe. Ich würde auch nicht noch meine Kollegen sprechen, weil die wissen, ich schätze, aber zum Beispiel auch unsere Patinnen und Paten. Ja, für mich ist es wirklich auch hoch inspirierend, dass irgendjemand aus Deutschland spendet zum Beispiel für Schneeleopard irgendwo in Zentralasien. Ja, und das ist für viele, wenn ich da in Tadschikistan sage, irgendjemand wird spenden dafür, die werden das nicht verstehen. Ich sage mal, wieso, warum? Er kann doch sich da, weiß ich nicht, was Schöneres kaufen oder keine Ahnung. Nein, er möchte dafür spenden. Und das ist, diese Spendekultur ist es auch was ganz hochinspirierendes und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, auch in der Zukunft solche komplexe internationale Probleme zu lösen.
Und gibt es was euch gerade besonders beschäftigt oder vielleicht auch herausfordert?
Was uns natürlich irgendwie herausfordert und auch beschäftigt, ist, ja, ich sag mal, die gerade geopolitische Gegebenheiten, die wir haben, die haben natürlich auch Einfluss auf gerade auf internationale Arbeit. Man sieht einfach, Umweltthemen, Naturschutzthemen sind gerade nicht groß im Fokus. Das heißt, weniger Gelder vorhanden. Es gibt größere Hürden überall und mit denen muss man umgehen. Aber hast du ja gerade, Victoria, auch schon gesagt, wenn man im Naturschutz arbeitet, dann ist man Hürden gewohnt. So, und es ist einfach so, dass es mehr schlechte News als gute News gibt. Und da muss man manchmal die Feste so feiern, wie sie kommen, wie sie fallen. Und bisher haben wir es irgendwie immer geschafft, diese Hürden zu überwinden. Und ich denke, das werden wir auch diesmal tun. Aber es ist natürlich irgendwas, womit wir uns dann auch auf Arbeitsebene einfach beschäftigen müssen.
Ich glaube, das wird mein erster Cross-Verweis in der Geschichte dieses Podcasts. Aber an der Stelle zur Herausforderung mit Naturschutz möchten wir natürlich die Folge mit unserem NABU-Präsidenten Jörg-Andreas Krüger empfehlen. Der hat da sehr ausführlich zugesprochen und warum es weiterhin wichtig ist, dass es uns als NABU gibt. Kleine Hörempfehlung. Wir kommen jetzt zur Schlussfrage. Die Schlussfrage ist immer gleich. Ich habe oder wir haben ja hier häufig Gäste, die ihren Arbeitsbereich eher in Deutschland haben, zu Gast. Die Frage ist nämlich, wo seid ihr am liebsten in der Natur? Ich habe auch aber vorher schon verraten, es darf auch gerne weltweit sein. Wenn ihr ein Ausflugstipp quasi an die Hörerinnen und Hörer geben müsstet oder einfach nur euren liebsten Ort in der Natur empfehlen möchtet oder beschreiben möchtet. Wo wäre das?
Wir haben ja hier über internationale Themen geredet, also gehe ich mal mit einem Sehnsuchtsziel mit. Es wäre dann in meinem Fall Nepal. Wir haben ja auch Projekte in Nepal und das lässt sich auch super verbinden mit einem Besuch quasi in unserer Projektregion, wo unsere Partner auch in der Tat Maßnahmen umsetzen, um Ökotourismus zu fördern, als alternative Einkommensquelle für die Bevölkerung vor Ort. Also Nepal ist ein wunderschönes Land, gerade für Naturfreunde und Freundinnen kann ich es nur empfehlen. Also wir haben das Himalaya, Hochgebirge, wunderschön, aber was viele auch gar nicht so bewusst ist, wir haben im Süden zum Beispiel auch Schwemmebenen, wo man zum Beispiel auch ganz gut Panzernashörner, Elefanten, Tiger beobachten kann. Also für Natur- und Tierliebhaber empfehle ich mal von mir Nepal. Ist natürlich eine lange Reise und vielleicht auch einmalig, aber das sollte man vielleicht mal gesehen haben. Natürlich, wenn man da unterwegs ist, immer mit Nachhaltigkeit im Hinterkopf.
Ja, ich komme aus Tadschikistan und natürlich Tadschikistan würde ich empfehlen. Ja, na, Spaß natürlich. Und aber generell denke ich mir, die ganze Zentralasien und Schnellopan-Länder sind hochinteressant, ganz andere Kultur, Seidenstraße, würde ich empfehlen zu reisen, aber solche Reisen zu machen, die auch den Naturschutz unterstützen. Also das heißt, es ist vielleicht sich entkündigen bei Reisebüros, ob sie das wirklich was für den Naturschutz tun oder nicht, weil die Tourismus, das ist, wie gesagt, hat beide Seiten. Gute Seiten, aber auch schlechte Seiten. Und man muss sozusagen so reisen, dass man auch irgendwie einen Beitrag zu Schnellopardenschutz macht.
Vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Die Hörerinnen und Hörer, hören Sie gerne wieder rein. Alle Informationen zum Schutz des Schnellopardenschutzes und auch Unterstützungsmöglichkeiten verlinken wir natürlich sehr gerne in der Infobox dieses Podcasts. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
Wir hoffen, euch hat auch diese Ausgabe der Waldoreule gefallen. Anregungen und Fragen erreichen uns an waldoreule@nabu.de. Diese Folge wurde produziert und moderiert von mir, Victoria Wiemer. Schnitt und Bearbeitung, Eva Meyer. Die Waldoreule ist eine Produktion des NABU-Bundesverbandes.